Wir sind ja sehr gesegnet in der Gemeinde auf viele Weise. Wir sind gerade mit den Pastoren zusammen gewesen, letzte Woche für 2 Tage. Pastoren hier aus Norddeutschland, auch 2 aus München. Wir haben so eine offene Zeit miteinander. Wir nennen das, wir haben die Pastorenkonferenzen, das sind dann europaweit, manchmal sogar weltweit. Und dann haben wir auch die Lokale und wir nennen sie Huddle. Pastors Huddle. Und Huddle ist ein englisches Wort und bedeutet kuscheln. Nicht, dass wir auf komische Weise dazu geneigt sind. Aber echte Männer können auch huddeln. Es ist die Nähe, die Offenheit, die du nicht hast bei einer großen Konferenz, wo man das mitteilen kann, was innen drin auch. Am schönsten sind immer die Schwächen. Ich werde immer ermutigt durch die Schwächen in dem Leben meines Bruders. Ich sage mir, wir sind ja alle gleich. Er ist nicht heiliger als ich, er ist nicht geschulter, er hat nicht mehr Wahrheit gepachtet als ich. Wir sind alle Menschen, die Gott dienen. Beim Pastors Huddle kommen wir einander nah und werden ein Stück in der Wirklichkeit die Welt, die eigentlich ist. Eine Welt, die eine große Herausforderung ist, immer war. Und ich glaube, zum Ende hin steigert sich das. Aber die Pastoren haben Mangel an Anbeter. Es gibt Gemeinden, die keine haben, der die Anbetung leiten kann. Es sind Gemeinden, die es schwer haben mit dem Pastor, weil er nicht so gut ist in der Verkündigung oder Bibellehre. Es gibt Gemeinden, die keiner haben für die Kinderarbeit. Es gibt Gemeinden, die keine Räume haben. Sind wir nicht gesegnet? Unsere Anbetungsteams und wir könnten sogar noch ein paar mehr auf die Beine stellen. Durch die Jahre sind wir auch eigentlich von unserer Hippie-Vergangenheit sehr gesegnet worden, in und durch die Musik. Und wir sind ja jetzt in diese Wallfahrtslieder in der Anbetung, im Gesang. Und das ist so gut und so befreiend, Gott anbeten zu können. Und das macht es auch Jörg. Wir haben auch gute Bibellehrer in unserer Mitte. Und ich genieße das. Ich weiß, dass es auch dir gut geht, dass Woche für Woche Gott spricht durch sein Wort. Und zwar nicht nur thematisch, sondern persönlich. Es geht hinein. Wir werden angesprochen, ermutigt, zurechtgewiesen, wachgerüttelt durch sein Wort. Ein lebendiges Wort. Und es ist auch nicht überall so. Viele Menschen verlassen Gemeinden, weil sie überhaupt gar nichts vom Wort hören. Wir sind nicht die beste Gemeinde in Hannover, wir sind auch nicht die beste Bewegung in der Welt. Das merkt man ja gerade bei den Pastoren Huddles, wir sind wie alle anderen. Eine normale Gemeinde, aber wir sind reich gesegnet. Wir sind sonst so gesegnet, dass wir aus den Nähten platzen, und zwar schon viele Jahre. Ich bin dankbar, auch Teil dieser Gemeinde gewesen zu sein und es noch zu sein. Auch nachdem ich meine Aufgabe hier in der Gemeinde abgeschlossen, ich weiß es nicht. Ähm, es ist schön, in eurer Mitte zu sein. Und es ist ein Vorrecht, heute Morgen das Brot brechen zu dürfen oder das Brot euch bringen. Brechen tut das der Heilige Geist. Vater, wir danken dir für dein Wort, für diese Lieder, all dem, was wir so gehört haben. In diesen 5 Schritten, die wir bis jetzt gemacht haben, bitten dich, dass du uns weiter segnest, den Schritt 6 und 7. Segne du dein Wort. Wenn du es nicht segnest, dann ist es platt und nichtig und nützt zu nichts. Nur durch deinen Geist kommt der Segen. Wir preisen dich und bitten dich, reinige uns durch dein Blut und segne du uns durch deinen Heiligen Geist. Amen. Ja, bei 120 haben wir angefangen. Wir sind letzte Woche in 124 gewesen und ich empfinde, ich sage das immer, ich sage das vom Herzen, nicht um den Pastor zu schmeicheln oder ihm ins Popo zu kriechen, sondern weil ich das wirklich so empfinde. Ich werde gesegnet Woche für Woche. Und das liegt ja nur, er ist ja nur ein Gefäß. Er ist ein junges Gefäß, ich hoffe noch ein Gefäß, ein altes Gefäß. Wir haben diese Schritte getan, diese 5 Schritte, das Volk, wie Jörg das so schön gesagt hat, wird geführt hinauf nach Zion, da wo das Volk sich versammelt hat, hingezogen wurde durch den Geist Gottes, diesen Wunsch, den lebendigen Gott anzubeten. Und das ist der höchste Trieb deines Lebens. Wir sind alle Anbeter. Und wir werden anbeten. Entweder beten wir den lebendigen Gott an oder wir werden andere Divas, Untergötter anbieten. Und die Divas, das ist im Hinduismus so, du hast eine Dreieinigkeit, Brahman, Shiva und Vishnu, und darunter hast du Divas. Wir nennen die Götter, aber der Brahmane, der Guru sagt, da habt ihr euch geirrt, das sind Divas. Und als ich das hörte, habe ich gedacht, Mann, ist ja Wahnsinn, oder? Wo finden wir die Divas? Was beten wir da an für Kranke, Verdrehte, Arme? Menschen, sie sind arm. Sie leben in Villen mit Swimmingpools, die 12 bis 24 Millionen kosten, aber sind arme, elende, verwirrte Menschen. Und wir beten sie an. Wir werden anbeten. Wir beten Sportler an, wir beten Sänger an, wir beten Schauspieler an, wir beten Politiker an. Und in Anbetung setzen wir auch unsere Hoffnung in diesen Menschen und werden immer enttäuscht. Aber das Volk Israel wird hinausgezogen aus diesen Tälern der Probleme, diese dunkle Täler, immer wieder bei Festen den lebendigen Gott anzubeten. Und ich spüre das. Ich bete gerne an. Und wenn es zu Anbetung kommt, beherrsche ich mich, weil ich schon alt bin. Aber eigentlich vom Herzen bin ich ein totaler Pfingstler. Und ich freue mich für diejenigen, die jung sind, die wirklich vom ganzen Herzen loslassen können und einfach ganz natürlich Gott anbeten. Und es ist auch was Schönes hier in der Gemeinde, dass keiner darauf guckt, ob der eine sitzt oder der andere steht. Es gibt auch manche, die sogar zwischendurch sich hinknien. Diese Freiheit da ist, Gott zu begegnen, wie es mir im Herzen geht. Und so haben wir gehört von Jörg, während das Volk hingezogen wird, nach Zion, nach Jerusalem, geht es durch Täler und Gefahren, Bedrohungen, die Feinde sind da. Und sie müssen sich durch diese Situationen der Anfechtung und Bedrohung durchanbeten, durchbeten, durchsingen. Es gab mal einen Spruch, das kam von Jugend, meine Mission, Anbetung als Lebensstil. Man kann Dinge zu weit treiben. Man kann auch aus Anbetung irgendeine Formel, ein System machen. Das ist keine Formel, das ist auch kein System. Das muss aus dem Herzen kommen. Ich bete Gott an, weil ich begriffen habe und immer mehr begreife, es hört ja nicht auf, diese Erkenntnis, dass er herrlich ist und dass er Gott ist und dass es nur einen Gott gibt. Und das ist der Gott seines Volkes, Israel. Der Gott des Volkes des Neuen Testamentes. Wir sind ja auch sein Volk. Und wir haben gesehen in diesen Schritten, die wir bereits schon gemacht haben, in dem 5. ersten Psalm, wie sich das alles aufbaut. Es ist nicht nur geografisch, sondern seelisch-geistlich. Das Volk kommt näher und näher dem Herrn, näher weg von eigenen Problemen, Unzulänglichkeiten und Versagen. Sie kommen einem Gott näher, der sie annimmt, wie sie sind. Und das ist der Grund, warum sie kommen. Weil dieser Gott ist ein Gott, der bedingungslos liebt. Er will nur, und das werden wir heute Morgen sehen, dass wir ihm vertrauen. Das alles, was er braucht, dass du ihm vertraust. Und in Vertrauen kommen wir zur Ruhe in ihm. Und das ist wahrer Glaube. Das hat mit Religion nichts zu tun. Das entsteht durch eine persönliche Beziehung zu diesem lebendigen Gott. Und um anzunabeln, will ich ein paar Verse aus 124 lesen. Und hier ermutigt der Psalmist, in diesem Falle meint man, dass es David ist. All diese Psalmen, ob nun David sie selber geschrieben hat oder nicht, sie sind geprägt von David. Sie sprechen von David. Und viele glauben, dass alle davidische Psalmen sind, diese 14 Schritte. Wenn nicht der Herr für uns gewesen wäre, so soll Israel sagen, wenn nicht der Herr für uns gewesen wäre, als Menschen gegen uns aufstanden, dann hätten sie uns lebendig verschlungen. Es ist wie das, was unsere Anbetungsleitung hier macht. Wenn der Herr nicht gewesen wäre, dann lasst uns das doch zusammen sagen, wenn der Herr. Lasst uns doch dazu bekennen, den Mund aufmachen und ihn preisen und anbeten, weil das Gott bewegt. Gott ist kein Stein. Gott ist zwar nicht ein Mensch wie wir, er ist viel mehr. Aber Gott liebt es, dass seine Kinder kommen und anbeten. Und hier sagt David, so soll Israel sagen. Kinder, macht den Mund auf, wie uns bereits schon gesagt worden ist, vor ein paar Wochen, lasst uns doch Gott preisen. Es ist gut, dich anzubeten und deinen Namen zu rühmen. Über meine Situation, auch wenn ich im Tale bin, will ich dich, Herr, anbeten. Warum? Weil du mich herausholst. Und es ist nicht nur Gefühl, nein, es ist eine Herzenshaltung, die sich zwar manchmal auch gefühlsmäßig äußert. Wenn ich mich zu Gott bekenne, so bekennt Römer, er sich zu mir. Mach den Mund auf. Bete an vom Herzen. Wenn es dir danach ist, erhebe die Hände Und wenn es nicht deine Kultur ist, dann ertrage es, wenn jemand anders es macht und du nicht. Lasst uns in Freiheit den Herrn anbeten. Wenn der Herr nicht gewesen wäre, sie sehen das aus Ägypten heraus, unterdrückt, geplagt. Alles wird ihnen genommen und sie werden unterdrückt. Der Widersacher will sie, es ist ein Plan, töten, vernichten, die ganze Rasse. Und das ist doch immer so gewesen mit Israel. Und sagt mir, Israel lebt heute noch. Oh, danke den Herrn. Und das ist für dich und für mich eine Verheißung. Wenn er so mit Israel ist, an alle ihre Unzulänglichkeit, Religiosität, Ungesetzlichkeit, Unzulänglichkeit, das ist kein besonderes Volk, es ist ein ganz normales, ein kleines Völkchen. Warum hat es Bedeutung? Weil Gott es liebt. Wie wird mein Ich befriedigt? Gott liebt mich. Der Herr der Himmel und Erde geschaffen hat, sieht diesen kleinen Puperle und sagt, du kleiner Schwachkopf, ich hab dich lieb. Da brauche ich keine andere Liebe mehr. Wenn Gott, der Schöpfer, Himmel und Erde sich zu mir stellt, dann brauche ich nichts mehr. Wenn er aber nicht da gewesen wäre, Geschwister, dann hätten wir Ost- und Westzone. Haben wir das als Volk begriffen? Und wenn die Politiker und die Welt Gott nicht anbeten für diese Einigung, für diese Rückführung, damit der Osten hört. Wenn Gott, ich sag das, ich bin 1000% davon überzeugt, wenn Gott nicht wäre, wir hätten wir noch schlimmer als Ost und West. Und dass es heute vereinigt ist, hat es nicht mit Politiker zu tun, sondern die Kraft Gottes und die Kraft des Gebetes. Und dass Christen nicht losgelassen haben, zu beten. Wo wäre ich? Da bin ich jetzt in 124. Ich schaue zurück, 70 Jahre. Ich weiß genau, mit 32 wäre ich nicht mehr. Und statt zu sterben mit 32, habe ich neues Leben geführt. Weil Gott da ist, bin ich nicht mehr in der Finsternis und vielleicht unter der Erde, sondern ich lebe in Licht und genieße die Herrlichkeit Gottes. Das ist der Unterschied. Und das stärkt mich. Rückschauen, und dir geht es doch genauso damals, Uschi, als du dich bekehrt hast. Ich werde es nie vergessen. Und was Gott aus ihr Leben und unser Leben, alle, die wir hier sitzen, wenn Gott nicht gewesen wäre. Kinder, vergiss es. Die Gemeinde wäre 100-mal gespalten und Jörg würde alleine hier sitzen mit seiner Familie. Wenn Gott nicht gewesen wäre. Lass uns doch Gott die Ehre, wir sind nur Gefäße. Und je bewusster wir uns dessen sind, je mehr Segen fließt, weil er die Ehre bekommt. In aller Dankbarkeit für Hingabe und Liebe denjenigen, die uns dienen. Dennoch ist es Gott, ist nicht vom Menschen. Psalm 125. Die auf dem Herrn vertrauen, sind wie der Berg Zion, der nicht wankt, der ewig bleibt. Jerusalem, Berge sind rings um es her, so ist der Herr rings um sein Volk, von nun an bis Ewigkeit. Die auf den Herrn vertrauen. Wir haben es alle schwer mit dem Vertrauen, oder? Ich hatte mein Leben anhand von meiner eigenen Sünde, meine Vergangenheit, belastet von meinem Ehebruch und meine Sünde, habe ich gezweifelt an der Treue meiner Frau. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir waren erst Wochen, Monate verheiratet. Ich hatte so viel Unheil getrieben. Ich habe so eine Last mitgebracht. Ich konnte meine Frau nicht vertrauen. Warum? Weil ich ständig das Vertrauen von anderen Frauen missbraucht hatte. Und ich musste lernen, das Wertvollste, was ich hatte, zu vertrauen. Wenn wir die Situation heute sehen, unser Vertrauen wird ständig missbraucht, oder? Männer missbrauchen das Vertrauen ihrer Frauen und Frauen das Vertrauen ihren Männern, oder? Das ist doch Alltag in der Welt. In so einer Welt wachsen wir auf. Unsere Führer, Politiker missbrauchen unser Vertrauen. Unsere, wie bereits schon gesagt, Idole enttäuschen uns und zerstören Vertrauen. Bis zum heutigen Tag. Banken planen bewusst uns zu, wie heißt das, tüpsen? Beschubsen. Behubsen. Es gibt ein anderes Wort. Bepupsen, ne? Bepupsen. Ich will das nicht von der Kanzel sagen. Wir werden doch alle bepupst. Wir können unser Geld nicht loslassen. Warum? Wir wissen ganz genau. Sind alles Betrüger. Autohersteller. Ich bin Toyota-Fan. Das ist der Geist der Unterscheidung. Unser Fußballverbände. Und wer hängt? Hey, ist es weltweit so? Aber lasst uns, ich glaube, Gott spricht zu uns als Volk, als deutsches Volk. Warum? Wir meinen, schaut die Muckis. Und Gott gibt uns immer, und das ist Gnade, dass er uns zeigt, hey, im Menschenvertrauen, das bringt's nichts. Wir haben schwer mit dem Vertrauen. Israel hat aber gelernt, durch Täler und dunkle Tage, durch Anfechtung, durch Befeindung, in Einsamkeit, haben sie gelernt, Gott zu vertrauen. Und jetzt singen sie das, die auf den Herrn vertrauen. Vertrauen ist die Grundlage, das ist alles, was Gott von dir erwartet, wenn du noch nicht da bist. Heute Morgen, wenn du nicht weißt, viel anzufangen mit unser christlichem Glauben. Alles, was Gott von dir will, ist, dass du ihm vertraust. Dass du ihm vertraust für Erlösung, Reinigung, Heil, Erneuerung und Ausrüstung mit Kraft und Weisheit. Du musst ihm nur vertrauen. Du musst ihm sogar vertrauen für deine Erlösung. Da arbeiten wir manchmal als alte Christen so sehr dran und wollen Gott helfen in der Erlösung. Du kannst dich nicht erlösen. Erlösung ist ein Geschenk Gottes. Das kannst du auch nicht erarbeiten oder verdienen. Gott gibt denen, die ihn vertrauen, die auf ihn warten. Ich habe hier die Elberfelder heute Morgen und das ist nur das Alte Testament. Und lese aber jetzt aus Luther im Neuen Testament, den Jakobus. Kapitel 1 und Vers 5. Wenn es aber einen von euch an Weisheit fehlt, das ist also, weise ist ein Mensch, der die Dinge sieht, wie sie eigentlich sind. Es ist Intellekt mit Erleuchtung. Er bittet Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Wie wichtig ist, dass wir weise sind. Als ich mich bekehrt habe, hatte ich nichts. Ich hatte nicht einmal einen Schulabschluss, Kinder. Und ich habe auf meine Knie, und das weiß Gott, so lange geschrien: Herr, schenk mir über meine Unzulänglichkeit hinaus, schenk du mir Weisheit. Ich kann die Aufgabe nicht erfüllen. Ich kann meinen Dienst nicht tun. Ich kann nicht Menschen dienen, und ohne dass du mir Weisheit, das bisschen, was ich habe, erleuchte du das, Herr. Und Gott macht es. Ist es nicht das, was du mitbringst, sondern das, was Gott für dich sein kann und ist. Alles. Alles. Und manchmal ist es diejenigen, die wenig haben, die am Ende mehr haben, wenn sie Gott vertrauen. Wenn es aber einen von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gerne und macht den, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Doch soll der Betreffende seine Bitte in eine Haltung des dieses Problemwort Vertrauen. Guck mal, es geht auch weiter. Und nicht in der Haltung des Zweiflers. Ist das immer das Hin und Her, oder? Wer zweifelt, verzweifelt. Der geht zugrunde, der geht kaputt. Um überhaupt voranzukommen, musst du diesen Schritt des Glaubens tun. Denn in und durch Glauben, im Vertrauen und durch Vertrauen empfangen wir. Es ist eine Kraft. Vertrauen ist eine unsichtbare Kraft, wie die Anziehung der Erde, die, help me, Gravitation. Wenn ich mich auf Gott werfe, fängt er mich auf. Mein Papa sagte zu mir auf dem Weg mit dem Schiff nach Südamerika, da war ich 5 oder 6 Jahre alt, ne, sagte mir: Ich will dir das Schwimmen beibringen. Papa, ich möchte schwimmen, so wie die Matrosen hier im Schiff. Da möchte ich schwimmen. Hat mein Vater mich gepackt und ins Swimmingpool geschmissen und hat gesagt: Schwimme. Und bei mir gab es keine Anzeige, weil es Liebe war. Es war hart, aber ich musste lernen. Ich sag: Junge, es kommt natürlich. Du kannst schwimmen. Alle Menschen können schwimmen. Bis du dich ins Wasser werfst, wie es Petro diesen Schritt aus dem Boot macht, weiß er nicht, dass Gott ihn auffängt. Und in seine Zweifel, hat er gezweifelt, hat er hin und her geschaut. Er ist verzweifelt und Gott hat ihn rausgeholt. Wenn du vertraust, wird Gott dich nie, sein geistliches Gesetz, wenn er dich da enttäuscht, hört er auf, Gott zu sein, denn er wird selbst zum Lügner. Werf dich in seinen Arm. Ich kann das selber in Worten nicht erklären. Es ist aber so. Gott hat mich nie enttäuscht. Nie. Und alles, was er gemacht hat, auch wenn es nicht unbedingt eine Situation so empfunden habe, war richtig. Im Nachhinein, rückschauend, kann ich sagen: Danke, 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 Jesus. Du bist so gut. Auch wenn ich dich nicht verstehe. Wir können nichts empfangen von Gott, wenn wir ihm nicht vertrauen. Es ist eine Liebesbeziehung, eine Vertrauensbeziehung. Diese Vertrauensbeziehung zu Gabi hat mich gestärkt. Also auch vor Jahren schon, naja, ganz jung war ich nicht, ich war schon über 30, aber alleine in den Tropen, über Monate. Das hat mir geholfen, Gabi treu zu sein. Über Monate allein als junger Mann. In ein Land, wo schöne, dunkelhäutige Frauen, heutige oder morgige, ja. Weiße Männer anbeten, die können so fett und hässlich sein wie Peter, sie beten sie an, weil sie weiß sind. Und dann, das musst du als Mann damit umgehen können. Warum? Ich denke, Gabi ist zu Hause. Sie vertraut mir. Herr, ich kann das nicht. Ich mag sie noch so schön. Ich kann das nicht, Herr. Dieses Vertrauen von Gabi aus ist eine Kraft, die mich am Leben erhalten hat in der Treue. Durch die Jahre in Anfechtung. Nicht, dass ich das kann, aber meine Frau hat mir vertraut. Gott vertraut uns aber so viel an, die Kinder, alles, was er uns so gegeben hat, hier an Reichtum. Er vertraut, aber wir können ihm nicht vertrauen, wir haben es so schwer. Wir zweifeln und deswegen sind die Psychiatrien voller Menschen, die in Not sind. Sie finden keinen Halt. Die auf dem Herrn vertrauen, sind wie der Berg Zion, der nicht wankt, der ewig bleibt. Jerusalem, Berge sind ringsum es her. Also Jerusalem, dieser Zion, dieses Fels ist ja eigentlich nur eine Hügel. Es sind, glaube ich, 700 Meter hoch, also über Wasserspiegel. Und drumherum sind kleine Berge. Das ist ein Bild. Es ist hier sinnbildlich gemeint. Zion, Jerusalem ist ja nicht Mount Everest. Und Jordan, tut mir leid, ich habe Jordan gesehen, habe gedacht, hör mal zu, was ist denn das? Das ist symbolisch gemeint. Und ich habe mich immer gefragt, warum macht er das aber immer so klein, Gott? Warum könnte es der Jordan nicht ein Amazonas sein und Zion so ein Fels wie in der Schweiz oder in Italien? Warum so klein? Weil Gott in den kleinen Dingen ist und weil Gott den kleinen Menschen, den nichtigen Menschen sind. Und ich sage mir, wenn er Israel sieht, wie viel mehr sieht er nicht Indien? Mit 1,4 Milliarden Menschen. Das ist die Hoffnung. Unsere Hoffnung. Wenn er mich erlöst hat, meine liebe Bruder, meine liebe Schwester, dann hat er dich schon längst erlöst. So elend wie ich bin, bist du nie gewesen. Sei ermutigt. Es gibt keiner, der so unliebenswürdig ist wie ich. Garantiere, wenn er mich liebt, Schweinhund, fromm erzogen und der Schlimmste unter den Sündern, liebt er dich. Das ist mein Zeugnis. Und das ist das Zeugnis. Wer ist denn Israel? Israel ist ein Zeugnis für alle Völker. Gott liebt kleine, nichtige Menschen, die bedroht und bedrängt werden von ihren Feind und er schützt sie ringsherum. Denkt an die Geschichte Israel. Es hat schon mit Ishmael und Isaak angefangen. Oder der große Bruder hat den kleinen Bruder unterdrückt. Da ging es schon los. Gleich am Anfang, in Ägypten unterdrückt, in Babylonien unterdrückt, in Assyrien, überall, ständig Feinde. Im Krieg, das, was geschehen ist hier, durch Hitler. Und dann nochmal wieder nach dem Römischen Reich, zerstreut in alle Welt. Und die Juden sind heute noch da. Es geht nicht. Das wird auch nie sein. Das Volk Israel wird nie aufhören zu sein. Auch wenn manche Völker sagen, wir treiben sie ins Mittelmeer. Das wird nicht geschehen. Die werden auch das überleben. Weil Jesus ein Fels ist. Das, was er sagt, geschieht. Es kann keiner diesen Fels ziehen, hinwegbewegen ins Meer. Das geht nicht. Nicht, weil Israel stark ist. Nicht, weil Israel etwas Besonderes ist. Nein. Sondern, weil Gott in sein Handeln uns zeigen will, dass er kein Mensch und kein Volk übersehen oder vergessen hat. Piep, piep. Gott hat uns alle lieb. Jerusalem, Berge sind rings um es her, so ist der Herr rings um sein Volk und bis in Ewigkeit. Denn der Zepter der Gottlosigkeit wird nicht mehr ruhen auf dem Erbe der Gerechten, damit nicht auch die Gerechten ihre Hände nach Unrecht ausstrecken. Volk Israel, neutestamentliche Gemeinde, lieber Bruder, lieber Schwester, liebe Schwester, der Druck wird nie aufhören. Und das freut mich so, dass wir das hier von diesem Pult hören. Das ist normal. Wir sind eine gefallene Welt, gefallene Menschen. Wir leiden unter unserer eigenen Unzulänglichkeit. Wissend und unwissend tun wir Dinge falsch und leiden. Wir leiden auch an andere ständig. Leiden ist völlig normal. Wir dürfen und können Leiden nicht ausschließen. In 2. Timotheus lesen wir in Kapitel 3 und Verse 12 bis 13. Kann jemand sie lesen für mich? Dann brauche ich hier nicht mit zwei Bibeln arbeiten. 2. Timotheus 3, 12 und 13.
Alle aber auch, die gottesfürchtig leben, wollen in Christus Jesus werden verfolgt werden. Böse Menschen und Betrüger aber werden zu schlimmeren Verhalten, indem sie verführen und verführt werden.
Alle, die fromm, die rechtschaffend, die ordentlich, werden leiden. Warum? Weil wir in der Welt sind, zwar nicht von, und wir leiden, weil wir nicht von der Welt sind, aber gleichzeitig in der Welt. Das ist normal, das geht nicht anders. Und hier in diesem Vers wird es ganz deutlich, dass dieser Zepter auf uns ruht. Auf das Volk Israel, wir sehen, sie sind gesegnet, aber denen geht es doch nicht immer gut. In der Geschichte ist es nie so gewesen. Durch Not und Leiden hat er sein Volk erzogen und wird sie erziehen bis zur Erlösung und Wiederherstellung. Mit uns ist es genauso. Du leidest nicht, weil du schlimmer bist als irgendjemand anders oder irgendwas Grausames getan hast. Es kann sein, dass es etwas damit zu tun, dass es persönlich ist. Aber normalerweise, das Leiden, wir leiden in einer Welt, das voller Leiden ist. Aber in dem Ganzen hier steht, denn das Zepter der Gottlosigkeit wird nicht mehr ruhen auf den Erbe der Gerechten. Damit, und das ist wichtig hier, nicht auch die Gerechten ihre Hände nach Unrecht ausstrecken. Unter den Druck. dass wir nicht provoziert werden. Und ich habe oft überlegt, tust du das nicht in Matthäus, im Vaterunser? Führe uns nicht in Versuchung. Ich weiß oft nicht, das, was ich ertragen kann, und ich tue Dinge, ich denke, da bist du ausgerastet. Viele Menschen sagen, ich hab gar nicht gewusst, was ich da tue. Und deswegen beten wir, dass Gott es nicht zulässt, dass wir über unser Vermögen zu widerstehen verführt werden. Eltern, provoziert euer Kinder nicht zum Zorn. Wir leiden, aber das Leiden ist erträglich. Gott trägt uns durch dem Leiden. Oder das Leiden? Das Leiden durch. Tu Gutes, Herr, deinen Guten und denen, die aufrichtig sind in ihren Herzen. Der Gute, es geht ja nicht, Bush sagte, das ist ein Kampf von den Guten gegen den Bösen. Quatsch. Damit sagt er, wir Amerikaner sind gut und die in den arabischen Ländern sind böse. Quatsch. Quatsch. Wer ist der Gute hier, der aufrichtig vor Gott wandelt, der Gott sucht? Denn der Gute ist derjenige, der Gottes Güte erlebt hat in der Erlösung. Und die Erlösung ist für nichts. Ich habe nichts dafür gegeben oder bezahlt. Ich kann es mir nicht erkaufen. Das heißt, für diejenigen, die in der Gnade Gottes wandeln und ihn suchen vom Herzen, ist es nicht gut und böse, wie wir das manchmal interpretieren würden. Es ist nicht. Der Mensch, der gut ist, ist derjenige, der in Christi, unter dem Blut Christi lebt und wandelt. Die aber auf ihre krummen Wege abbiegen, die wird der Herr dahin fahren lassen, samt der Übeltäter über Israel. Jetzt geht es einen Schritt weiter von diesem Bewusstsein. Gott hat uns bisher hergeführt durch Unterdrückung, durch Hungersnöte, in der Wüste, unter mächtige Nationen, wo wir hätten unterdrückt und vernichtet werden können, hat Gott uns bewahrt. Und dieses Bewusstsein, diese Überzeugung erzeugt Freude und Dankbarkeit in den Herzen des Volkes. Und das lesen wir jetzt hier in den nächsten Schritt im Psalm 126. Als der Herr die Gefangenen Zion zurückführte, waren wir wie die Träumenden. Wir sind durchgedreht. Wie viele hundert? 400, ne? Jahre in Ägypten. 400 Jahre in Ägypten. Generationen. Als Sklaven geboren. Und da war dieses Märchen. Da kommt einer, der uns erlöst, der uns herausführt. Das war nicht denkbar. Das ägyptische Reich war so mächtig und so groß, da war kein Ausweg. Es war aussichtslos. Und wie oft bin ich in aussichtslosen Situationen gewesen? Gott lässt das zu. Warum? Nicht um mich zu unterdrücken, wie der Satan das tut, sondern um mich herauszuführen, dass ich dieses Erlebnis hier habe. Ich drehe durch. Als ich mich bekehrt habe, war es genauso. Ich sitze da, da ist eine Last weg. Das war wie ein LKW bei mir, jahrelang auf dem Rücken. Echt. So viel Müll. Ich wende mich in Vertrauen zu Gott, bekenne meine Sünde und die Last ist weg. Und ich hätte tanzen können. Ich bin nach Hause und habe meinem Papa geschrieben. 20 Seiten. Alles voller Tränen und Schnutte. Mein Papa hat sie empfangen gesagt, ich konnte die Hälfte lesen. Ich habe es meinen Kollegen erzählt. Die haben gedacht, Malermeister Peter will es durchgeknallt. Statt Eimer voll Binderfarbe zu verkaufen, um Kisten Bier zu holen, sitzt er da und liest seine Bibel. Die haben mich alle in Ruhe gelassen. Da war ich froh, wenn sie Moin gesagt haben. Da war ich plötzlich ganz alleine. Aber ich hatte solch eine Freude, das hat mich nicht losgelassen. Und wenn es dich loslässt, bete Gott, dass er dich dort wieder hinführt, dass du danken kannst für die Erlösung, die du hast, dein Geschenk Gottes in Jesus Christus. Drehe ruhig durch. Die Ältesten werden dich zur Ruhe bringen. Zurück zur Vernunft, zu den nackten Tatsachen des Lebens. Nein, freu dich. Es ist wie ein Traum. Ich kann es nicht glauben. Ich bin erlöst. Da wurde uns unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Da sagte man unter den Nationen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Siehst du, Zeugnis. Ich habe jahrelang sterbende Menschen auf den Straßen in Bombay gewaschen. Ihre Leiber waren voller Wanzen und Würmer. Sie haben gestunken in 10 Meter Entfernung. Und sie waren am Krepieren. Wir haben versucht, ihnen das Evangelium zu geben, während wir sie gewaschen haben und, verbunden haben. Und sie waren zum Teil nicht ganz bewusst. Ich dachte, Jesus, da zölden das. Was soll das? Ich habe ein paar Worte Hindi oder Tamil gelernt und versuche, diesen Menschen irgendwas zu sagen, wenn er sagt, bis ich um mich herum geguckt habe. Ein Eimer voll Wasser, ein Stück Seife und ein Handtuch über meine Schulter, unten auf meine Knie, den Sterbenden gewaschen. Da haben sich Hunderte von Leuten um mich 150, 200 Leute gesammelt. Und ich war froh, dass ich bis dahin ein paar Mitarbeiter hatte. Alle hatten, was ist denn das? Was macht ihr denn da? Das sind unreine Menschen. Das sind Untastbaren. Ihr steckt euch an. Sie sind verflucht und verdammt, sie fahren zur Hölle. Was machst du da? Was macht ihr da? Und dann konnten wir diesen Menschen das Evangelium geben. Und wisst ihr, diese Leute haben uns regelrecht verfolgt bis zu Hause. Sie haben nicht losgelassen, uns zu fragen, warum. Sie hatten die Liebe Gottes in der Tat gesehen. Und das ist so wichtig, dass wir nehmen die Verkündigung. Und das ist unsere Aufgabe jetzt mit den vielen Gästen aus dem Ausland, die unser, das Christentum, nicht verstehen, warum. Sie meinen, das ist Coca-Cola, Bikini und Sau rauslassen. Das ist Christentum. Weltweit, und deswegen glauben die Menschen, damit will ich überhaupt nichts zu tun, so ein unreines Leben. Und da kann ich Amen zu sagen. Mit so einem Christentum, das Christentum, das wir eigentlich, das was uns bewegt in Christus, ist Christus ähnlich zu sein, Füße waschen. Lieben, vergeben, speisen, sogar unsere Feinde speisen. Und das hat Kraft, das hat Macht. Das praktische Evangelium. Wir machen das oft zu sehr Kopfarbeiten. Und ich bin froh, ich habe einen Pastor gestern gehört, er sagte, nicht zu viel reden. Lieben. Es ist nicht ein intellektueller Kampf. Hier muss der Mensch davon überführt werden, das ist eine Kraft, die Kraft Gottes, und die heißt Christus, und das ist Liebe und Barmherzigkeit und Vergebung und nicht Rache und Hass. Da wurde unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel, das sagte man unter den Nationen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Seht ihr, dafür ist dieses kleine Pupsvolk da. Dass die ganze Welt schaut, denkt, wenn Gott Israel liebt, dann liebt er auch mich. Der Herr hat Großes an uns getan. Wir waren fröhlich. Bringe zurück, Herr, unsere Gefangenen, gleich den Bächen im Südland. Die Bächen im Südland, da ist Negev. Negev ist eine Wüste. Und über Negev brechen manchmal gewaltige Stürme aus. Monsunartiges Regen. Und das ist vielleicht jahrelang eine Wüste, trocken. Die Flussbetten sind nur Steine. Harte, heiße, trockene Steine. Da ist nichts vom Wasser. Nicht zu sehen. Das Land ist unfruchtbar. Und plötzlich kommt der Regen, wie ein Wunder Gottes. Und diese kleinen Bäche, diese kleinen Flüsse werden zu Strömen. Gewaltigen Wasser, die alles mit sich reißen. Das ganze Land flüten. Habt ihr diesen Film gesehen? Der ist schon uralt. Ich glaube, es ist von Disney gewesen. Die blühende Wüste. Die Wüste lebt. Das ist hier Negev. Die Wüste lebt. Nur ein bisschen Wasser. Nur den Segen Gottes. Wer Gott vertraut, wird gesegnet. Und das Volk Mensch. Und die wünschen sich, das wisst ihr, Ägypten werden etwa 3 Millionen Menschen, vielleicht drüber, man kann es nicht genau wissen, herausgeführt. Aus der Not, aus dem Elend, aus dem Hunger, aus Unterdrückung. Aus Babylon, wo es gut ging. Den Juden ging es gut in Babylon. Da kamen ein paar 10.000. Es war nur eine Handvoll. Denen ging es so gut in Babylon. Bist du nach Zion oder geht es dir viel zu gut? Wenn du einmal in Zion bist, wirst du merken, was war denn das für ein Leben? Gott will dich herausziehen aus Wohlstand, aus vielleicht eigenen Stärken. Aus Reichtum und Segen, auf Versicherung, will er dich rausziehen zu dir, zu sich und will dich segnen. Und wenn du einmal, wenn du nicht da gewesen bist oder wenn du nicht immer wieder dich hinziehen lässt oder zurückkehrst nach Zion, und zwar nicht nur in den Feiertagen, da wirst du nicht merken, wie arm und elend du bist. Mir geht's genauso. Kein bisschen anders. Und sie sagen, hier ist ein Wunsch nach Erweckung. Hier sind wir einen Schritt weiter. Hey, das Volk, das zurück hat geschmeckt und gesehen, wie lecker Gott ist. Wie Honig aus dem Fels. Dass dieser Fels, die Ordnung Gottes, der starke Herr, der mächtige Gott, nicht hart ist, sondern süß. Auf diesen Fels kann man bauen. Man kann aus diesen Felsen leben. Und sie bringen doch das ganze Volk zurück. Schaut euch mal doch das Fernsehen an. Die kommen alle nach Zion. In das verheißene Land. Das Land voller Milch und und werden enttäuscht. Das soll aber nicht so sein. Und deswegen haben wir diesen Flüchtlingskaffee. Sie sollen überrascht werden, dass sie doch dort gelandet sind, wo sie gehört haben von ein neues Land, eine Ewigkeit, wo Milch und Honig fließt. Sie kommen hungrig. Und werden hier nur enttäuscht sein. Und sie sind bereits jetzt schon enttäuscht. Sie bäumen sich auf und beschweren sich, dass das, was ihnen versprochen wurde, nicht stattfindet. Und dafür sollen wir als Gemeinde Gottes danken. dass sie dort nicht Erfüllung finden, sondern dass sie nach Zion gesungen werden. Und hier diese Gemeinde soll ein Zion sein für Menschen, die tausende Kilometer hinter sich haben, hungrig und durstig. Und es sterben viele und das sollte uns bewegen auf dem Weg. Ich habe erst einen Bericht im Fernsehen, ich war gestern oder vorgestern. Es ging um Geschäftsleute, die sich in alten, nicht Gläubige, Geschäftsleute, die sich in alten Krabbenfischerboot gekauft haben und arbeiten ehrenamtlich und machen eine Tour im Mittelmeer auf und ab in allen Richtungen und suchen Flüchtlinge, die ertrinken. Und mit nichtgläubigen Menschen, mit Tränen in ihren Augen, sagen, statt uns mit der Not diesen Menschen zu beschäftigen, haben wir uns politisch in der Wolle. Es geht hier um Leben, um Tod. Und es geht auch uns hier in der Gemeinde, in unser Dienst, um Leben und Tod. Gott zieht sie hierher. Wir müssen dafür beten, dass sie das Licht erkennen, dass sie gesegnet werden und dass sie auch dazugehören zu denjenigen, die Gott anbeten und preisen. Hat er das nicht verdient? Er hat alles gegeben, um dich und mich glücklich zu machen. Es ist nicht wert, dass du und ich, dass wir alles geben, damit der Herr glücklich wird. Wollen wir ihn nicht glücklich machen? Ich bin sicher, dass er sich freut über dem, was Samstagnachmittags hier passiert. Und das soll keine Bewerbung sein für das internationale Café. Das ist es nicht. Die Bibel sagt uns, wenn einer kommt, dann tanzt der ganze Himmel. Dann ist geschieht ein Wunder. Der Mensch kommt aus seiner Not heraus. Aus den Armsein, aus der Verzweiflung und die Not. Und wird erfüllt mit Kraft und Freude, wie das Volk Israel das erlebt hat. Wir preisen dich und danken dir für dein Wort. Woche für Woche, Herr, du segnest uns hier in der Gemeinde. Und wir wollen danken für gesundes Essen. Und wir wollen dich bitten, dass du diejenigen segnest, die uns speisen. Sie und ihren Familien. In der Verkündigung des Wortes bis ins Hauskreis hinein und in der Anbetung, in allen Bereichen der Anbetung. Auch die Einsätze, Jesus, evangelistische, wo unsere Brüder und Schwestern auf den Straßen singen. Wir danken dir. Du führst uns Schritt für Schritt dahin, dass wir dir singen. Dankeslieder, denn du bist so gut. Wir wollen dir vertrauen, Herr.